werden unsere Energie für anderes brauchen als für fucking scheiß Finanzen. So, ja? Am Ende sind es dann auch nur die Finanzen. Macht doch endlich mal dieses Thema fertig. Und dann habt ihr auch wieder freie Kapazitäten für andere Sachen. Und wie gesagt, die nächsten Jahre werden noch belastend genug, wahrscheinlich also finanziell und auch emotional. Da wollt ihr euch nicht dann noch mit euren Geldsorgen irgendwie rumschlagen. Ja, also wirklich, jetzt 5:12, letzte Ausfahrt, Attacke jetzt. Hallo ihr Moneypennies, herzlich willkommen zum Update aus dem Februar. Und diesmal geht es um diese Themen, warum das Ergebnis der Bundestagswahl aus meiner Sicht ein absolutes Desaster ist. Außerdem, Inflation trifft inzwischen auch Besserverdienende, sogar mehr. Jede selbsttätige Frau ohne Existenzsicherung und absolute Zeitenwende für dein Geld. Die Bundesbank hat einen historischen Verlust zu verbuchen. Einige ernste Themen heute mit dabei. Mensch, bevor wir loslegen, der nächste Mentoring Day findet am 15.03. statt. Ich hoffe, ihr habt euch alle dafür angemeldet, die eine Einladung bekommen haben. Und der nächste Alumni Day, der findet ja aktuell einmal im Jahr statt, findet am 24.05. dieses Mal statt. Und wir haben eine sehr, 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 sehr nice Location dafür gebucht. Es ist ein bisschen schwindelig geworden, als ich die Kosten dafür gesehen habe, aber wir lassen uns nicht lumpen. Also, wer sich dafür noch nicht angemeldet hat, do it now. Und wer auch an unseren tollen Events teilnehmen möchte, in super abgespaceden Locations, ihr könnt euch natürlich gerne jederzeit fürs Mentoring bewerben, madammoneypenny.de/mentoring. Da findet ihr alle Informationen und dann könnt ihr ins Mentoring schlüpfen und bei den Events mit dabei sein. Legen wir mal los, direkt mit einem riesengroßen Thema, Bundestagswahl, das Ende der Illusion. Worum geht es? Ihr habt es ja alle mitbekommen. Das Erfreulichste an der ganzen Geschichte war noch die historische Wahlbeteiligung mit 82,5%. Das ist der höchste Stand seit der Wiedervereinigung. Und ja, die Ergebnisse habt ihr natürlich alle gesehen. Die Bundestagswahl ist ein absoluter Wendepunkt für dieses Land, wie ich finde, aber nicht zum Besseren, sondern eher ein absolutes Desaster. Warum, gehe ich gleich später noch drauf rein. CDU, CSU mit 28,5%, SPD und Grüne absolut verloren. FDP fliegt ganz raus. AfD konnte ihr Wahlergebnis seit 2021 von 10% auf über 20%, 20,8% mehr als verdoppeln. Die Märkte haben darauf übrigens relativ abwartend reagiert, verhalten positiv. Also ich glaube, da achtet man auch erst nochmal drauf, was damit jetzt passiert. Warum ist dieses Ergebnis aus meiner Sicht ein absolutes Desaster? Erstens, FDP komplett raus, die einzige Partei mit einem vernünftigen Wirtschaftsprogramm und zumindest mal einer Idee zur Rentenreform, ja, ist komplett raus, hat überhaupt nichts mehr zu sagen. Das ist, finde ich, schon mal ein sehr schlechtes Zeichen für unser Land, ehrlicherweise. Dann zweiter Punkt, AfD bei 20,8%, braucht man eigentlich gar nicht viel weiter zu sagen. Diese Partei wird die Opposition anführen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Spannungen sind da natürlich total vorprogrammiert von der antifeministischen Agenda und so weiter. Will ich gar nicht erst anfangen. Ein weiterer Punkt, neue Regierungsbildung, diese Fragmentierung dieses Parteisystems erschwert natürlich gerade komplett die Regierungsbildung, führt zu Unsicherheiten in der Wirtschaft, führt dazu, dass Unternehmen aktuell ihre Investitionen nochmal zurückhalten, wenn sie überhaupt noch irgendwie erwägen, in Deutschland zu investieren, was ja viele, viele auch schon nicht mehr machen. Also das Wirtschaftswachstum wird an dieser Stelle auch wieder beeinträchtigt, was ja eh schon komplett am Boden liegt. Darüber hinaus fragt man sich, okay, wann passiert denn jetzt diese neue Regierungsbildung? Und da stellt Friedrich Merz sich hin und sagt, naja, bis Ostern sind ja noch 8 Wochen, bis dahin sollten wir das geschafft haben. Ich so, bitte 8 Wochen, ja, also das sollte sich mein Unternehmen trauen in der freien Wirtschaft. Wir stehen hier vor einem absoluten Kollaps. Ach, wir sinnieren mal noch 2 Monate, aber in 2 Monaten haben wir bestimmt ein Ergebnis. Ja, bin ich mir relativ sicher. Bin ich absolut für Unverschämtheit, ehrlicherweise, dass sich da so viel Zeit gelassen wird. Jetzt kam ja zum Glück nochmal ein bisschen Katalysator dadurch, dass Trump gerade alles kurz und klein hackt, haben sich dann wieder überlegt, vielleicht doch mal ein bisschen schneller noch zu sprechen. So, dann nächster Punkt, der SPD als absoluter Loser aus dieser Wahl. Komplett abgestraft von der wählenden Bevölkerung, ist jetzt in einer ziemlich guten Verhandlungsposition, weil ohne die geht's ja nicht so richtig, ja? Also der absolute Loser der Wahl, auf den wenige Leute irgendwie noch vertrauen, so richtig bauen da immerhin noch mehr als auf die FDP, ist jetzt dennoch in einer ziemlich starken Verhandlungsposition, weil die CDU ja quasi auf sie angewiesen ist. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt so vonstatten geht, inwiefern die SPD bereit ist, sich dazu bewegen. Und sie müsste sich wahrscheinlich sehr, sehr bewegen. Denn wir wissen alle, die SPD steht nicht gerade für Wirtschaftswachstum und eine sichere Rente, auch wenn sie es immer so erzählen, und auch nicht für Aufschwung. Von daher bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie sie das jetzt angehen wollen und ob die SPD in der Lage ist, sich da erstens sehr, sehr unterzuordnen. Und B, in vielen Themen auch nochmal neu aufzustellen, weil sie vielleicht dann doch mal erkennen, dass sich die Zeiten ein bisschen geändert haben. Ja, dass vielleicht jetzt mal ein bisschen andere Politik dran ist. Klar ist außerdem, und das ist höchstwahrscheinlich noch auch einer mit der größten desaströsen Punkte, die ich so sehe. Ich beschäftige mich damit schon einige Wochen, auch nicht erst vor der Wahl. Alles komplett abzusehen, wusste man vorher auch schon. Aber jetzt ist einfach klar, jetzt ist es schwarz auf weiß, feministische Themen werden in den kommenden Jahren nicht stattfinden. Punkt. Goodbye, Gleichstellung. An dem Punkt, an dem wir bis jetzt hier gekommen sind, was man sagen könnte, ja, ist ein bisschen mehr als vor 50 Jahren, aber den riesengroßen Steinwurf haben wir nicht hinbekommen. This is it für die nächsten Jahre. Also, und da lehne ich mich, glaube ich, auch nicht zu weit aus dem Fenster. In Krisenzeiten gibt es keine Ressourcen für Nice-to-have-Themen. Und alle feministischen Themen, alle Gleichstellungsthemen, alle Frauenthemen sind leider in diesem Land Nice-to-have-Themen. Gleichstellung, irgendwelche veralteten Gesetze, Abtreibung, pipapo. Das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern. Ja, also die Lage der Frau wird sich nicht nur nicht verbessern, sondern höchstwahrscheinlich verschlechtern. Denkt mal an die Corona-Krise zurück. Ich weiß, diese Krise, in der wir uns jetzt gerade befinden, hat vielleicht noch nicht so dieses wuchtige Ausmaß, wie wenn man nicht mehr das Haus verlassen darf. Aber wir steuern hier auf etwas zu, liebe Leute, was einfach nicht schön ist. Die nächsten Jahre wird es einfach richtig, richtig ruckelig. Es wird auch wieder vorbeigehen, ja, fair enough, alles gut, jede Krise kommt und geht. Aber gerade was feministische Themen anbelangt, sehe ich das überhaupt gar nicht, ja, weder mit der CDU und erst recht nicht mit der AfD in der Opposition. Und vor allem auch nicht vor der gesamtwirtschaftlichen politischen Gemengelage. Da gibt es einfach andere Themen. Da gibt es jetzt Verteidigungsthemen. Da gibt es Krieg- und Frieden-Themen. Da gibt es wirtschaftliche Überlebenskämpfe-Themen. Da werden unsere Anliegen einfach keinen Platz für haben. Und ich denke mir auch, wenn wir es in guten Zeiten sozusagen schon nicht geschafft haben, wie wollen wir es dann in schlechten Zeiten schaffen? Ja, also der Fokus wird einfach komplett woanders liegen. Wie gesagt, es werden wieder auch bessere Zeiten kommen, aber ich glaube, wir brauchen uns für die nächsten Jahre auch keine Illusion machen, dass wir da auch nur einen einzigen Schritt weiterkommen. Ich glaube, es wird eher darum gehen, sehr, sehr viel Kraft wieder hineinfließen, diesen Status quo, den wir uns erarbeitet haben, den überhaupt halten zu können. Das wird schon ein richtiger Kraftakt, liebe Leute. Ja, darauf zu achten, dass nicht gewisse Parteien, gewisse Strömungen wieder mal alles komplett zurückdrehen. Darauf wird es ankommen. Und vor allem wird es jetzt darauf ankommen, dass eine vernünftige Politik gemacht wird, dass wir eben nicht dastehen, dass in spätestens 4 Jahren die AfD hier einen Durchmarsch macht, weil dann können wir uns das Thema mal komplett in die Haare schmieren. Und auch ganz, ganz viele andere gesellschaftliche Themen auch noch. Ich weiß, das klingt sehr drastisch, aber das ist, also ich habe mich da jetzt seit Monaten mit beschäftigt, mit verschiedenen Zyklen, mit historischen Gegebenheiten, mit Beobachtungen der Lage und komme einfach immer wieder zu dem Schluss, die guten Zeiten sind vorbei. This was it. Jetzt geht es darum zu retten, was noch zu retten ist. Ganz klar. Und da rede ich auch natürlich sehr stark über eure persönlichen Finanzen. Die nächste Zeit wird sehr, sehr teuer. Die nächste Zeit wird sehr, sehr teuer für uns alle. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ihr es entweder schon hinbekommen habt, eure Finanzen auf die Reihe zu bekommen, oder dass ihr jetzt dann endlich mal bemerkt, dass das jetzt hier die letzte Ausfahrt ist. Sich innerhalb einer Krise, wenn sie noch weiter fortgeschritten ist, da nochmal komplett neu zu denken, neu zu organisieren in krassen Stresszeiten, das ist einfach schwieriger, als es jetzt noch im Vorhinein, eigentlich ist es nicht mehr im Vorhinein, aber jetzt ist noch besser als wahrscheinlich in ein paar Monaten, wenn die ganze Lage noch ein bisschen weiter ist, es wirklich jetzt zu tun. Ja, also wer diesen internen Auslöser nicht hat, durch, keine Ahnung, Scheidung, Trennung, irgendwas, der bekommt jetzt diesen Auslöser, von außen, sozusagen von ganz, ganz oben. Also wirklich nochmal, ich habe es in meinem letzten Quartalsbericht schon gesagt, dass ich eigentlich gar nicht mehr so krass darauf schiele, wie sich die Welt in den nächsten 20, 30, 50 Jahren entwickelt, sondern es geht darum, wie die nächsten 5 bis 7 Jahre aussehen. Und bei all dem, was sich gerade abzeichnet, sehe ich überhaupt gar keinen Anlass zu irgendeinem großartigen Optimismus, ehrlicherweise. Ich will es jetzt auch nicht zu schwarz malen. Ja? Also man weiß ja dann auch nicht, wie es dann so wirklich kommt. Aber ich sag mal, die Indikatoren, diese Faktoren, diese Mächte, ja, was sich da gerade zusammenbraut, das fühlt sich einfach ehrlicherweise überhaupt nicht gut an. Jetzt bin ich da auch relativ tief drin. Ja, für euch ist das vielleicht, fühlt sich das noch relativ harmlos an. Ich lade mir die ganzen Fakten da auf die Festplatte, weil ich für mich privat natürlich auch ganz klar auch gucke, ja, was sind für mich die besten Schritte, natürlich auch finanziell. Aber ja, vielleicht muss man da auch gar nicht so super tief drin sein, um zu bemerken, dass sich hier gerade einiges ändert und nicht zum Guten. Ich habe dazu auch ein Zitat in einem Mindset-Call von uns bei Finance First hat eine Teilnehmerin auch ihre Emotionen dazu geschildert und sie hat gesagt, ich habe endlich investiert, aber die politische Lage macht mir Sorgen. Freunde mit Migrationshintergrund überlegen, Deutschland zu verlassen. Ich frage mich, ist meine Angst real? Also um das nur mal ganz kurz einzuordnen, Deutschland zu verlassen, I don't know, ich weiß es nicht. Das kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, ja, was jetzt genau Sache ist, was genau diese Ängste sind. Ist deine Angst real? Ich denke ja, also erstmal, ja, es gibt ja keine nicht realen Gefühle. Aber ja, ich gehe da total mit und das ist auch die Stimmung, die ich so wahrnehme, die ich auch in der Community wahrnehme von ja, Menschen, die reflektiert durchs Leben gehen und sich vielleicht auch so ein bisschen ihre Gedanken machen und beobachten, was da so passiert. Wir befinden uns in einem absoluten Winter gerade. Ich habe schon gesagt, die guten Zeiten sind einfach vorbei. Ja, die letzten, sagen wir mal, 7, 8 Jahre war einfach komplettes Lotterleben. Wir haben alle höchstwahrscheinlich ganz gutes Geld verdient, keine Inflation, also ein absolutes, eigentlich eine ja absolute Disneyland-Phase sozusagen, ohne Sorgen oder alles, ja, alles ist gut. Und ja, diese Zeiten sind jetzt nun mal vorbei. Jetzt haben wir andere Herausforderungen, vor allem wirtschaftlicher Natur, die jetzt gelöst werden müssen, gesellschaftlicher Natur. Wir haben so viele Themen in Deutschland, die in den letzten Jahren überhaupt nicht angegangen wurden. Ich hatte in meinem Podcast zur Bundestagswahl hatte ich auch mal ein paar Zahlen, anhand ein paar Zahlen belegt, wie es eigentlich um Deutschland so steht. Das könnt ihr da gerne auch nochmal nachhören. Aber ganz die Kurzvariante, das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist historisch schlecht. Seit 2 Jahren waren wir jetzt im Minus. Das heißt, die Wirtschaft ist geschrumpft. Damit sind wir Schlusslicht in Europa. Was natürlich überhaupt nicht sozusagen der Anspruch ist. Die Unternehmen bleiben weg, sie investieren nicht mehr. Deutschland hat die Energiepolitik, die Energiewende komplett verschlafen. Alle Atomkraftwerke abgeschaltet. Wir beziehen dafür dann aber Atomstrom aus Frankreich, weil irgendwoher muss der Strom ja kommen. Ja, also so ganz viele, also wenn man sich da reingräbt, so down the rabbit hole, was ich euch wirklich nicht so unbedingt empfehlen würde, aber ich mache es hier auf eine Top-Level-Art, dass man vielleicht ein bisschen versteht, worauf wir gerade hinsteuern. Ja, jetzt wachsen natürlich die Unsicherheiten, gerade mit diesem Wahlergebnis, was jetzt ehrlicherweise ja nicht großartig überraschend ist, aber ich finde auch, es nochmal schwarz auf weiß so zu sehen und auch diese Zerrissenheit in der Gesellschaft. Also meinem Wahlbezirk zum Beispiel waren Linke und AfD ziemlich gleich auf und zwar an erster und zweiter Stelle. Und das finde ich schon krass, ja, also diese Zerrissenheit zu sehen, selbst in so kleinen Spaces, aber natürlich auch in Gesamtdeutschland, kann fruchtbar sein, können fruchtbare Diskussionen sein, kann auch Zündstoff für richtig, richtig viel Krach und Ärger sein. Und vor allem gerade in den eigentlich wichtigen Themen, ja, bin ich einfach sehr, 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 sehr gespannt, was da rauskommt und beobachte das Ganze mit sehr großer Sorge. Und ja, ich denke, jeder, der es überlegt, wie er seine Schäfchen irgendwie ins Trockene bringen kann, macht sich, glaube ich, da jetzt gar nicht so die unbedingt schlechtesten Gedanken. Damit meine ich jetzt nicht, das Land zu verlassen oder irgendwie was. Ja, aber trotzdem, ja, auch besonders in der Krise ist man lieber finanziell gut aufgestellt als finanziell nicht gut aufgestellt, aus natürlich diversen Gründen. Deswegen nochmal mein Appell, wer es im Quartalsbericht oder auch vorher, habe ich hier und da schon mal gesagt, es ist absolut letzte Ausfahrt, liebe Leute. Es ist wirklich, es ist 5 vor 12, es ist allerletzte Ausfahrt. Und wer es jetzt immer noch nicht begriffen hat und immer noch irgendwelche Ausreden vorschiebt, ja, der wird sich leider höchstwahrscheinlich in ein paar Monaten, spätestens in so 1, 2 Jahren richtig, richtig umgucken und richtig, richtig ärgern, dass ihr euch nicht jetzt finanziell auf gesunde Füße gestellt habt. Unterm Strich kann man es, glaube ich, so zusammenfassen. Die Bundestagswahl war ein richtiger Reality-Check, einmal für uns als Land. Und jetzt ist eigentlich nur die Frage, die du dir stellen musst, was machst du daraus? Und daraus kann man sicherlich viele, viele Dinge ableiten. Aber ich komme auch immer wieder zu dem Punkt, dass Finanzen der Anfang ist. Es lässt sich leichter das Land verlassen, wenn man ein bisschen Geld dabei hat, um es mal überspitzt zu sagen. Ja, so eine Krise lässt sich leichter aushalten, wenn man liquide Mittel hat. So eine Krise lässt sich leichter aushalten, wenn man an der Börse investiert ist und sogar davon profitieren kann. Ja, das ist natürlich auch ein super wichtiger Aspekt. Was passiert in Zukunft mit den Börsen? Was passiert mit den Aktienmärkten? Und wo gibt es vielleicht auch die ein oder andere Opportunität, die man ergreifen kann? Wie in der letzten Corona-Krise ja auch. Ja, da haben auch einige Menschen relativ schlau investiert, das ausgenutzt, waren da hellwach, haben das beobachtet und haben dann zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen. Und so, wie ich zum Beispiel, einige Investments innerhalb weniger Monate verdoppelt. Ja. Und Buy and Hold ist immer noch das absolut Richtige, klar. Trotzdem kann man, glaube ich, so langsam den Horizont noch mal ein bisschen erweitern. Aber dazu mache ich mir auch gerade ganz, ganz viele Gedanken und werde euch dazu auch weiterhin auf dem Laufenden halten und informieren, welche Gedanken ich mir so gerade mache, was das auch für meine Investments jetzt heißt, wie ich das ein oder andere umschichte, beziehungsweise habe ich schon einiges umgeschichtet. Aber dazu halte ich euch natürlich sehr, sehr gerne auf dem Laufenden. Was ihr jetzt tun könnt, ist für euch einfach wirklich nochmal den finanziellen Reality-Check zu machen. Wo steht ihr? Seid ihr wirklich sauber aufgestellt? Hat das alles Hand und Fuß oder ist es ein 25 Euro MSCI World Sparplan 70-30? Ja, also sorry Leute, aber die Zeit von diesen Daumenformeln, das ist jetzt auch einfach mal vorbei. Ja, das ist irgendwie ganz schön mit diesem, mach doch einfach so, mach 70-30 und mach die 4%-Regel und pipapo. Das ist alles so Kindergarten, ne? Also meines Erachtens geht es jetzt wirklich darum, nochmal das Beste aus dem Geld rauszuholen und einfach wach zu sein, Themen zu verstehen, Zusammenhänge zu verstehen, um halt aus dieser Krise erstens unbeschadet herauszukommen und zweitens idealerweise besser, als ihr reingegangen seid, ja? Und das ist möglich. Jede Krise hat auch Gewinner, sowohl auf wirtschaftlicher Ebene als auch Individuen. Dazu gehört es halt aber, da so ein bisschen up to date zu sein und am Puls der Zeit zu sein. Und wem das schon zu viel ist, ja? Dann setzt aber bitte wenigstens eure Finanzen jetzt strategisch auf. Ja, also nicht dieses 25 Euro, 50 Euro, meinetwegen auch 100 Euro ETF-Sparplan bei irgendwas, was ich mir mal runtergeladen habe oder so. Ich mache ein bisschen Bitcoin, mache ein bisschen hier und da. Das ist alles, das hat bis jetzt vielleicht gereicht. Ja, aber das ist definitiv nicht mehr State of the Art in der Zukunft. Ja, da dürfen wir alle noch ein bisschen erwachsener werden, ein bisschen verantwortungsvolle Entscheidungen treffen und vor allem endlich jetzt mal das Geldthema hoch zu priorisieren, auf die Agenda zu holen und zwar auf Platz 1, sich mal hinzusetzen, das mal aufzudrösen, das mal zu machen, hinzuschauen, Entscheidungen zu treffen und dann ist das Thema halt auch aus den Köpfen raus. Ja, wir werden auch sehr viel, ich sag euch, ja, in den nächsten Jahren, wir werden unsere Energie für anderes brauchen, gerade wir Frauen. So, wir werden unsere Energie für anderes brauchen als für fucking scheiß Finanzen. So, ja. Am Ende sind es dann auch nur die Finanzen. Macht doch endlich mal dieses Thema fertig. Und dann habt ihr auch wieder freie Kapazitäten für andere Sachen. Und wie gesagt, die nächsten Jahre werden noch belastend genug, wahrscheinlich also finanziell und auch emotional. Da wollt ihr euch nicht dann noch mit euren Geldsorgen irgendwie rumschlagen. Ja, also wirklich, jetzt 5:12 Uhr, letzte Ausfahrt, Attacke jetzt. Nächstes Thema. Die Inflation trifft inzwischen besser Verdienende mehr. Worum geht's? Die allgemeine Inflationsrate in Deutschland lag im Februar 2025 bei 2,9%, ist also wieder ein bisschen gefallen. Während 2022 vor allem Haushalte mit eher niedrigem Einkommen durch diese steigenden Lebensmittel- und Energiepreise betroffen waren, spüren jetzt die wohlhabenderen Haushalte diese Inflation stärker. Warum? Weil es jetzt andere Güterklassen betrifft. Preisanstiege bei Dienstleistungen, also Dienstleistungen 5,1%, Reisen 6,3%, Konsumgüter 4,2%, Mietsteigerungen von durchschnittlich 4,8%. All das sind eher so Güterklassen, die halt, ja, in die halt besser Verdienende investieren oder da ihr Geld ausgeben. Das heißt, Haushalte mit einem Einkommen von 4.500 Euro netto pro Monat haben 2025 eine persönliche Inflationsrate von ungefähr 3,4%, während Menschen, die weniger verdienen, ganz konkret unter 1.800 Euro netto pro Monat, liegen bei 2,5%. 4% Inflationsrate. Ja, also wenn ihr mehr als 4.500 Euro netto im Monat verdient, habt ihr höchstwahrscheinlich eine Inflationsrate von ungefähr 3,4%. Ja, warum, wie finde ich das, warum hat es das hier ins Update geschafft? Inflation war halt lange das Problem sozusagen der anderen. Ja, jetzt trifft sie halt voll alle. Vor allem die besser verdienenden, die vielleicht dachten, ja, betrifft mich alles nicht oder ist alles irgendwie gar nicht so schlimm, ja. Der wahre Kostenkiller ist natürlich, ist halt immer der Lifestyle, ja. Also deine Kosten kannst du zu 100% kontrollieren. Niemand bestimmt außer Steuern deine Kosten als du selber. Und dementsprechend kannst du da halt auch vernünftige Entscheidungen treffen, ja. Und ich würde auch sagen, vielleicht waren die Besserverdienenden auch noch gar nicht gezwungen, mit ihrem Geld da vielleicht ein bisschen genauer hinzuschauen, ja. Während die anderen, wer jetzt jahrelang 5% Inflationsrate für Energie und Lebensmittel das halt irgendwie machen musste, der hat jetzt in den letzten Jahren schon ein bisschen gelernt, was zu sparen, weil irgendwo muss das Geld ja dann herkommen, ja. Das ist auch interessant. Sparen geht immer nicht, bis halt sowas kommt, ja. Bis dann so krasse eine Inflationsrate dann immer kommt oder eine Steuer oder so, dann geht's dann natürlich irgendwie doch. Aber jetzt geht es eben auch an die Besserverdienenden, die vielleicht noch gesagt haben, ach, betrifft mich alles gar nicht so groß. Und Fakt ist auch, es gibt halt einfach keine Einkommensgrenze, ja, ab der Inflation dich nicht mehr betrifft. Teure Dienstleistungen, Reisen, Konsumgüter, all das frisst jetzt eben das Budget und vor allem auch bei denjenigen, die es bisher vielleicht nicht so gemerkt haben. Und ich kenne das ja auch, ja, auch aus unserer Community und so weiter und auch von mir persönlich. Ja, Besserverdienende denken dann oft, sie müssen nicht so richtig aufs Geld schauen. Aber dieser schleichende Prozess, ja, das ist einfach komplett unnötig. Die Inflation, die ist ja auch, denen ist das auch egal, wer du bist, ja. Du bist ja, ist halt, Inflation ist halt absolut gnadenlos. Es macht keinen Unterschied, ob du 2.000 Euro verdienst oder 10.000 Euro verdienst. Inflation ist Inflation. Für manche natürlich mehr, für manche weniger. Wer jetzt kein Auto hat, dem sind die Spritpreise irgendwie auch egal, ja. Mir ist halt wichtig, dass sie dieses Thema nicht unterschätzt und zwar nicht im Hier und Jetzt und auch nicht projiziert auf die nächsten 40, 50 Jahre. Weil Inflation ist ja nicht nur eine Momentaufnahme jetzt hier, sondern die wird es die nächsten 40, 50 Jahre ja auch noch geben. Die wird es für immer höchstwahrscheinlich geben. Das heißt, das müsst ihr auch vernünftig in eure Rente mit einberechnen. Zu oft sehe ich immer noch irgendwelche Rechnungen, ja, sei es jetzt von Privatpersonen oder auch von irgendwelchen Finanzcoaches, Finfluencern, whatever, wo die Inflation einfach keine Rolle spielt, ja. Und dann könnt ihr es einfach alles nochmal komplett halbieren, was ihr euch da schön ausgerechnet habt. Und da kommt es einfach nicht hin. Und heißt eben auch für diejenigen, die sich jetzt hier angesprochen fühlen, Geld auf dem Tageskonto rumliegen ist keine Option. War es noch nie, ist es jetzt nochmal weniger. Eure Inflation ist gerade nochmal irgendwie gestiegen. Ja, und wenn die Inflation schon bei 3,4% ist und du brauchst eigentlich, keine Ahnung, 6 oder 7%, um mal halt deine finanziellen Ziele zu erreichen, dann aber heidi ho, ja, dann hast du einiges aufzuholen. Aber es gibt ja auch eine Lösung. Die Lösung ist Aktien, wie immer. Aktieninvestments an der Börse kriegst du deine 7-8%, je nachdem. Also Anfang machen, bitte strategisch überlegt, bitte die Inflation überall an der korrekten Stelle mit einberechnen. Jede zweite erwerbstätige Frau ist ohne Existenzsicherung. Da läuft mir wieder ganz kalt den Rücken runter. Laut einer Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes, DGB, kennt ihr alle, kann jede zweite berufstätige Frau in Deutschland langfristig nicht von ihrem eigenen Einkommen alleine leben. Die Hälfte. Die Hälfte an berufstätigen Frauen, die arbeiten. Die Hälfte der berufstätigen Frauen in Deutschland kann langfristig nicht von ihrem Einkommen alleine leben. Da sind die Kinder noch mit drin, noch nicht mit drin. Jetzt kommt's. 70% der erwerbstätigen Frauen können sich und ein Kind finanziell nicht alleine versorgen. Das ist heavy. Also ja, macht natürlich schon alles Sinn. Wir wissen alle, woran es liegt. Wir arbeiten in Teilzeit, verdienen weniger pro Stunde. 65% der Minijobber sind Frauen, niedrige Rentenansprüche und so weiter, niedriges Einkommen. Das alles, also wir wissen ja, wo es herkommt. Aber ich finde es trotzdem einfach so erschütternd. Weil ich habe, glaube ich, auch mal eine Podcast-Folge über finanzielle Gewalt gemacht. Ja, und das liegt einfach schon sehr, sehr nah daran. Das ist halt einfach die absolute, komplette finanzielle Abhängigkeit, die da passiert vor unseren Augen. Und es hat auch einfach niemand so richtig ein Interesse daran, das strukturell, systemisch zu ändern. Und Frauen sind da auch einfach dann gefangen in eben genau dieser Falle. Ja, auch da kann ich nur sozusagen aufrufen, wie es auch irgendwie geht, ja, euch mit euren Finanzen zu beschäftigen. Ich meine, die Hälfte, ja, die Hälfte beziehungsweise 70% der erwerbstätigen Frauen auch hier, ja, wir sprechen nicht nur von sehr gering verdienenden Frauen. 70%. Das ist auch voll die Mittelschicht. Ja, das sind Frauen, die diesen Podcast hier gerade hören. Die sich denken, ach, ist doch eigentlich, oh ja, puh, weiß ich auch nicht, ja, wir haben doch unser Eigenheim, ist doch irgendwie alles ganz gut so. Rechnet euch das mal durch. Rechnet euch das mal durch. Wie lange könntet ihr von eurem eigenen Einkommen leben? Und vielleicht mit noch einem Kind mit dabei oder zwei oder wie auch immer. Und für die meisten ist es höchstwahrscheinlich, also sagt ja die Statistik, nicht möglich. Zumindest so wie es jetzt ist, nicht möglich. Und da kann ich wirklich nur dazu ermutigen, da genau hinzuschauen, zu schauen, was ist dann aber möglich? Ja, wie kann ich trotzdem dafür sorgen, noch so gut wie möglich unabhängig zu sein? Wie auch immer das aussehen kann, sind es Ausgleichszahlungen vom Partner für die Care-Arbeit? Ist es eine Gehaltserhöhung? Ist es, ja, whatever it is, da gibt es ja eigentlich genug Ideen. Aber ihr müsst euch da irgendwie mal ranhangeln an dieses Thema. Das ist eigentlich, ist überhaupt gar kein Zustand, ehrlicherweise. Also auch da, ja, schaut da bitte nochmal hin, führt Haushaltsbuch doch mal für euch selber. Ja, ihr könnt ja mal, und das machen viele Frauen im Mentoring zum Beispiel auch, einfach mal nur das theoretische Gedankenexperiment aufmachen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich von heute auf morgen, nur noch mit meinem Einkommen leben müsste? Ja, wie viel wäre das? Welche Ausgaben könnte ich davon tätigen, welche nicht? Und wie kann ich dem irgendwie entgegenwirken, dass, falls es mal dazu kommt, ist ja gar nicht so ausgeschlossen, dass ich dann relativ weich falle, beziehungsweise wie kann ich auch schon vorher dafür sorgen, dass ich gar nicht erst in so eine bedrohliche Situation komme und mich nicht ausnutzen lassen muss und mir nicht, mich nicht entmächtigen lassen muss. Und auch nicht in irgendeine Form der finanziellen Gewalt vielleicht abrutsche. Ja, das war das Thema. Jetzt kommen wir nochmal zu einem vierten Thema. Es wird leider nicht mehr positiver, liebe Leute. Es tut mir total leid, aber so ist das nun mal gerade in dieser allgemeinen Stimmung. Es wird überhaupt nicht besser. Das nächste Thema, da geht es um den historischen Verlust der Bundesbank. Und historisch meint wirklich historisch. Ich erkläre euch ganz genau, was die Bundesbank ist und warum zur Hölle euch das zu interessieren hat. Worum geht's? Rekordverlust. Die Deutsche Bundesbank verzeichnete für das Jahr 2024 einen Verlust von 19,2 Milliarden, nicht Millionen, Milliarden Euro. Das ist der erste Verlust seit 1979. Und zugleich der höchste Verlust in der gesamten Geschichte. Also, ja. Was hat jetzt der Verlust der Bundesbank mit einem Geldbeutel zu tun? Ja, couldn't care less, was da irgendeine Bundesbank macht. Also, was ist die Bundesbank? Stell dir vor, die Bundesbank ist wie eine große Sparkasse für die Geschäftsbanken. Also sie verleiht Geld an Banken, gibt also Geld aus, bekommt dafür Zinsen und nimmt auch Einlagen von ihnen entgegen. Also ja, in beide Richtungen. Dabei spielt der Leitzins der EZB, also der Europäischen Zentralbank, wir sprechen jetzt hier gerade von der deutschen Bundesbank, ja, nur Deutschland, und darüber gibt es noch die Europäische Zentralbank und die legt den Leitzins fest. Und dieser Leitzins bestimmt, wie teuer oder wie billig diese Geldgeschäfte sind, die die Bundesbank mit den anderen Banken untereinander machen. Eigentlich, die verkaufen sich die ganze Zeit Geld hin und her. Also Geld hat ja auch einen Preis. Der Preis von Geld sind Zinsen. Ja, du willst Geld von mir haben, dann lasse ich mich in Zinsen bezahlen. Und das ist ein super, ja, wichtiges Finanzinstrument, einfach diese Zinsen, wie wir auch in den letzten Jahren gesehen haben. In den letzten Jahren hat man von einer Zinswende gesprochen. In den letzten Jahren waren die Zinsen extrem niedrig, teilweise sogar negativ. Ja, alle Leute haben irgendwie ihr Häuschen gebaut zum Nulltarif. Die Bundesbank hat damals wirklich Geld fast zum Nulltarif oder sogar zu negativen Zinsen aufgenommen und verliehen. Ja, ihr erinnert euch noch, Strafzinsen auf Guthaben und so weiter. Jetzt hat die EZB die Zinsen aber in sehr kurzer Zeit sehr stark erhöht, um die Inflation zu bekämpfen. Warum führt das jetzt zu Verlusten bei der Bundesbank? Die Bundesbank hat in der Vergangenheit viele langfristige Anleihen und andere Vermögenswerte gekauft, die damals sehr niedrige Zinsen abgeworfen haben, weil die Zinsen ja so niedrig waren. Ja? Die Bundesbank ist also jetzt in der Situation, dass sie diese alten Anleihen immer noch so mit durchzieht und aber wenig Zinsen bekommt, also wenig Einnahmen hat und gleichzeitig auf der Ausgabenseite hat sie jetzt aber genau das andere Problem. Ja, sie muss nämlich hohe Zinsen weitergeben. Sie muss hohe Zinsen an die Banken zahlen. Das heißt also, ja, deswegen ist Zeitenwende auch eigentlich ein ganz guter Begriff dafür, weil wir haben einmal die Vergangenheit mit wenig Zinsen, ja, wenig Einnahmen bis jetzt sozusagen. Und auf der anderen Seite diese Ausgaben, die jetzt mit den neuen Zinsen schon arbeiten, wo ich halt den Banken viele hohe Zinsen zahlen muss, die ihr Geld bei mir parken. Und das Ergebnis, logisch, ja, die Bundesbank hat also viel höhere Ausgaben für die Zinsen, während die Einnahmen noch auf diesem niedrigen Niveau der letzten Jahre sind. Und das führt zu einem Verlust von lapidaren 19,2 Milliarden Euro. Ja, kurz gesagt, früher, Bundesbank zahlte fast keine Zinsen auf Einlagen, verdiente mit günstigen Anleihen Geld, ja. Heute muss sie hohe Zinsen zahlen, aber verdient immer noch wenig Geld mit diesen alten Dingern. Und die Differenz führt dann zu großen Verlusten oder nicht zu dem größten Verlust ihrer Geschichte überhaupt. Warum ist das jetzt relevant für dich als Investorin und als Bürgerin? Es ist, wie gesagt, ein historischer Verlust, der einfach zeigt, wie sich die Spielregeln verändert haben. Die Bundesbank war jahrzehntelang das Symbol für Stabilität. Man hat ja auch nie was davon gehört, ja, war auch nie in den Nachrichten oder so, war halt irgendwie immer alles, war halt da, ja. Jetzt fährt sie Milliardenverluste ein. Und das ist nicht einfach eine Zahl, sondern das ist ein Wendepunkt in der Finanzpolitik. Und außerdem ist es auch jetzt dann mal so wirklich das letzte Ende dieser Nullzinsillusion. Ja, über Jahre hinweg haben wir mit niedrigen Zinsen gelebt, billigen Krediten, wie gesagt, ja, uns ging's gut, ja, 7, 8 Jahre lang, alles ist irgendwie das Geld aus den Ohren rausgekommen. Das war aber überhaupt nicht nachhaltig, ja. Und jetzt zeigt sich eben der Preis dieser Politik. Ja, alles verläuft in Wellen, jetzt ist halt Krise. Die Bundesbank verliert, weil sie eben in Hochzinszeiten teure Zinsen zahlen muss, während ihre alten Anleihen kaum noch Rendite bringen. Und genau das betrifft auch uns, genau der gleiche Mechanismus. Ja? Also gehen die Zinsen runter, gehen die Zinsen hoch, das hat Auswirkungen auf dein Geld und es soll doch Auswirkungen auf deine Finanzentscheidungen haben. Ja? Also mache ich jetzt Tagesgeld, mache ich Anleihen, mache ich Geldmarkt-ETFs oder was ist es denn jetzt? Ja? Und das sind also Gedanken, die mussten wir uns die letzten Jahre nicht machen. Ja, weil Nullzins und Aktien, heidi ho, let's go. Ja, über was anderes muss man gar nicht nachdenken. Jetzt auf einmal wieder System, deutlich komplexer. Anleihen, ja, nein, welche, Geldmarkt-ETFs, das Spiel wird komplexer. Aber ihr kommt trotzdem nicht drum herum, ja. Es wird höchstwahrscheinlich auch dann hoffentlich irgendwann nochmal wieder ein bisschen easier, aber so ist jetzt, wie es halt ist. Auswirkungen auf die Staatsfinanzen. Die Bundesbank schüttet normalerweise Gewinne an den Staat aus. Die fehlen aber jetzt. Was bedeutet, weniger Geld im Bundeshaushalt, mögliche Steuererhöhungen oder Einsparungen. Mehr Schuldenaufnahme nötig, steigende Zinslast für den Staat. Ja, also es ist ja alles miteinander verwoben. Ja, das ist jetzt nicht so, oh ja, who cares? Ja, es hat ganz große Auswirkungen auf die Staatsfinanzen. Und man müsste eigentlich sagen, ah cool, das auch noch. Ja, also das kommt jetzt auch noch on top. Was bedeutet das jetzt für deine Geldanlage? Es ist absolut ein Systemwechsel, der einfach alle betrifft. Ja, Geld betrifft uns alle, Zinsen betreffen uns alle. Jahrzehntelang war das Geld super billig, Kredite gab es umsonst. Jetzt zeigt sich, wie gesagt, dieser Preis dieser Politik. Zinsen und Kredite, Zinspolitik bleibt ein Stück weit unberechenbar. Höhere Zinsen können gut fürs Tagesgeld sein, aber schlecht für Kredite und umgedreht. Inflation, Kaufkraft. Wenn die EZB die Zinsen nicht weiter erhöht, bleibt die Inflation länger hoch. Ja, und das betrifft eben besonders auch langfristige Geldanlagen. Ja, wir kämpfen ja sozusagen immer mit Aktien und so weiter immer gegen die Inflation an. Je höher die Inflation ist, desto niedriger unsere realen Gewinne. Unterm Strich kann man sagen, die Nullzins-Ära ist einfach vorbei, höchstwahrscheinlich für sehr, sehr lange Zeit, also auch deine Finanzstrategie anzupassen. Sparen auf dem Konto verliert einen Wert, ist einfach weiterhin keine Option. Man muss natürlich sagen, die Guthabenzinsen sind jetzt aktuell irgendwie gerade gar nicht so schlecht, aber wenn man die Inflation dagegen hält, ja, es ist quasi Nullsummenspiel. Du musst es investieren, sonst wirst du einfach ärmer. Ja, an Aktien führt noch weniger ein Weg vorbei als vorher schon. Kredite sind also nicht mehr so selbstverständlich. Falls du also über eine Immobilienfinanzierung und so weiter nachdenkst, ja, auch das alles genau anschauen, einberechnen. Geldanlage muss einfach smarter werden. Tagesgeldanleihen sind interessant, mal sind sie weniger interessant. Ja, sie müsste einfach diese Strömung verstehen. Und vor allem musst du einfach schauen, wo bekommst du mehr als die Inflation. Auch hier, ja, anknüpfend ans erste Thema, ja, Wirtschaftskrise. Das hier ist keine kurzfristige Krise, sondern eine historische Entwicklung. Das ist ja nicht, schups, morgen wieder vorbei. Langfristig könnte die Bundesbank sogar ihre Rolle anpassen müssen. Da muss man echt mal schauen, wie das ja jetzt die nächsten Jahre weitergeht. So oder so wird sich alles auf dein Geld auswirken, weil wir sind diejenigen, die den ganzen Laden hier finanzieren. So, also da auch wieder Schäfchen ins Trockene bringen. Setz dich hin, mach deine Finanzstrategie, geh es bitte strategisch an und überleg dir, wie du da das Beste rausholen kannst und wie du vielleicht auch Krisenzeiten für dich nutzen kannst. Deshalb kommen übrigens auch Frauen wie du zu uns ins Mentoring, ja, weil sie endlich eine klare Strategie haben wollen für ihr Geld. passend zu vielleicht den neuen Spielregeln. Ja, also jetzt ist wirklich die Zeit, sich finanziell erwachsen aufzustellen. Gestern ist vorbei, Lotterleben ist vorbei, die guten Zeiten sind vorbei. Jetzt ist es Zeit für erwachsene Finanzentscheidungen. Das war das Update aus dem Februar. Hinterlasst mir super gerne einen Kommentar, wie ihr so die ganze Lage aktuell seht. Ich weiß, das war jetzt nicht das spaßigste Update ever. Sehr viele, sehr ernste Themen, die mich persönlich wirklich auch beschäftigen, wo ich mir gerade sehr viele Gedanken mache und mich sehr dazu auch weiterbilde. Und wie gesagt, ich werde euch das alles zu gegebener Zeit auch aufbereiten und weitergeben. Aber die Zeiten sind immer gerade so, wie sie sind. Und da finde ich es auch einfach nur ehrlich und authentisch, das auch so anzusprechen, anstatt immer noch weiter irgendwie die gute Laune Flagge zu hissen, weil das ist gerade nicht die Etappe, in der wir uns befinden. Zum Schluss gerne noch eine Stimme von einer aktuellen, von einer Mentoring-Teilnehmerin. Kat nennt sie sich. Ihr seht das übrigens alles hier bei Trustpilot, ne? Das ist hier zum Beispiel vom Februar 2025, also sehr frisch. Vielen Dank, liebe Kat. Ich kann alle Inhalte nun auch alleine anwenden, schreibt sie. Ich bin nun fast am Ende meines Mentorings und fühle mich nicht nur sicherer als zuvor, sondern auch ruhiger. Man wird nicht abgespeist mit, hier macht das so und so und dann hast du es, sondern hier geht es darum, dass man nach dem Mentoring alleine laufen kann. Das habe ich so noch nirgendwo anders gefunden. Das ist der ganze Sinn der Geschichte. Alleine laufen ist ein gutes Stichwort. Das ist vielleicht fast schon der Titel der nächsten Jahre vielleicht, ja, alleine laufen, gute Entscheidungen treffen und vor allem sich vorbereiten. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie seht ihr die aktuelle Krisensituation? Wie kommt das bei euch an? Spürt ihr das überhaupt? Spürt auch diese Unsicherheit, diesen Druck in euch? Und was sind vielleicht auch eure Strategien, um da jetzt die nächsten Jahre durchzuhalten? Weil ich glaube, das ist das, worum es gehen wird, ja, nicht umzukippen und durchzuhalten. Vielen, vielen Dank und bis bald.
Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn doch einfach mal direkt, damit du keine neuen Folgen mehr verpasst. Und hinterlasse auch super, super gerne eine Bewertung. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Also fix abonnieren, gerne direkt bewerten. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.